Stephen Bunting, der Mann der Stunde, spielt 3 Finals an 3 Tagen. Die Turniersieger auf der Pro Tour heißen allerdings Wessel Naiman, Chris Dobie und Luke Humphries. Gary Anderson und Richie Attos, die ballern Monster-Averages ans Board. Florian Hempel, der hat ein Decider-Problem und Lukas Wenig, der hat Resthoffnung auf die WM-Quali. Das alles jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1-Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1-Darts-Podcast. Wir melden uns zum zweiten Mal in dieser Woche und analysieren heute die 3 Pro-Tour-Events dieser Woche. Wir haben außerdem bereits eine Grand Prix-Vorschau aufgenommen. Die erscheint dann am Montag zum Turnierstart auf allen gängigen Kanälen. Auf Patreon ist die Vorschau allerdings schon seit Mittwoch abrufbar. Patreon ist das Stichwort, denn dort könnt ihr uns für 3,57 Euro pro Monat inklusive der Mehrwertsteuer unterstützen. Und wenn ich sage uns, dann ist das nicht nur meine Wenigkeit, sondern mein wunderbarer Podcast-Partner Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, hallo Micha Wattenberg. Ich freue mich sehr auf die heutige Ausgabe. Es war ja sozusagen die Generalprobe-Woche für den World Grand Prix. Und der World Grand Prix ist auch ein gutes Stichwort, denn bei Patreon gibt es ja eben, wie du bereits genannt hast, diese ausführliche Vorschau von uns. Und die hat echt Spaß gemacht, wird dann am Montag auf allen Kanälen erscheinen. Das nochmal ganz wichtig, um es nochmal hier klarzustellen. Also die gibt es schon, diese Folge, aber müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, es sei denn, wir bekommen die Unterstützung von euch bei Patreon. Jetzt aber gibt es eine reine Pro-Tour-Woche mit allerdings dann am Ende natürlich auch dem Blick auf die WM-Races, auf die PC-Finals-Races und einem ganz kleinen Ausblick auch schon mal auf das World Matchplay 2025.
Dann lass mich einmal noch ganz kurz, bevor wir inhaltlich reinstarten, auf unseren Discord-Kanal, unseren Instagram- und Twitter-Account und den Sport1-Darts-Newsletter verweisen, der unten in den Shownotes gefunden werden kann. Gerne dort mal vorbeischauen. Und dann gehen wir jetzt rein. Du hast es angesprochen, wir hatten einen wichtigen Dreier-Pro-Tour-Block in Wigan. Es waren die Players-Championship-Turniere 24 bis 26 gespielt, Dienstag bis Donnerstag. Und es ist so einiges passiert. Es gab viele, viele verschiedene kleine Stories wieder mal bei diesen 3 Tagen.
Ja, eine ganz große Story hat auf jeden Fall geschrieben Stephen Bunting. Eine große unter vielen kleinen, denn Stephen Bunting hat es geschafft, an allen 3 Tagen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag im Finale zu stehen, hat es aber auch geschafft, keines dieser Endspiele zu gewinnen. Also das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Sprechen wir über den Champion am Dienstag zunächst, über den Bezwinger von Stephen Bunting im Finale, über Wessel Naiman. Das hat sich ja irgendwie auch angedeutet in den vergangenen Monaten, dass da jetzt auch in diesem Jahr noch was wirklich ganz Großes von der Schippe springen würde. Wessel Naiman, ja einmal schon im Finale gestanden, spielt aktuell richtig gute Darts und hat es jetzt gekrönt mit einem Turniersieg.
Ja, es ist Wahnsinn, was Wessel Naiman aktuell spielt, auch einfach in was für einer Konstanz er seine Leistung bringt. Jetzt, ich sag mal, wir haben es bei dem einen Players Championship Finale schon gesehen, wir haben es teilweise auf der European Tour schon gesehen, aber auch, ich sag mal, generell auf der Development Tour. Also es ist ja definitiv einer der Spieler, die vielleicht das höchste Pensum so mit haben, was sie aktuell mitnehmen. Deswegen, das ist schon wirklich stark. Und wenn man sich das einfach auch nochmal in dieser Geschichte bewusst macht, wo Wessel Naiman vor 4 Jahren noch war, also was er da verbockt hat, dass er verbannt war von fast allen, ich sag mal, gängigen Turnieren und wo er jetzt da wieder draus zurückgekommen ist, wie er daraus gelernt hat, das ist absoluter Wahnsinn, was er aus seiner Karriere gemacht hat.
Und sprechen wir mal über den Verlauf des Endspieles gegen Stephen Bunting, bevor wir dann jetzt auch nochmal den gesamten Weg von Wessel Naiman an diesem Tag würdigen. Naiman bekommt erstmal 2 12-Darter von Bunting um die Ohren gehauen, danach allerdings ein 7-1-Lauf, also 8 Legs gespielt, davon gehen 7 an Wessel Naiman und er führt mit 7-3 dann sehr komfortabel. Bunting verkürzt nochmal, gewinnt 2 Legs in Folge, verpasst dann aber Darts auf Doppel, um es nochmal so richtig spannend zu machen und Naiman nutzt das zum Sieg. Es ist das zweite Proto-Finale für Naiman in diesem Jahr, der erste Titel und auf dem Weg dahin hatte er zunächst überhaupt keine großen Hürden. Radek Zaganski, Mervyn King und Ryan Searle besiegte alle mit 6-1, danach gegen José de Sousa, der mal wieder zumindest in einem Achtelfinale stand, gewinnt er mit 6-3, gegen Ratajski 6-2 und dann im Halbfinale war es so das erste enge Ding.
Ja, da muss der Run gegen Gary Anderson, siegt am Ende mit 7-5 und dann im Finale, wie gesagt, das 8-5 gegen Stephen Bunting, also gerade gegen Gary Anderson, das war an diesen zwei Proto-Tagen, die Gary Anderson gespielt hat, wahrscheinlich wirklich so der Härtetest für alle Spieler, die gegen ihn spielen müssen. Es war nicht unbedingt das allerhöchste Niveau, aber Wessel Niemann, der setzt sich hier durch und am Ende nach einem ja, guten Turniertag auch hier einfach der verdiente Sieger, so muss man es sagen, aber auch Stephen Bunting müssen wir jetzt hier schon mal das erste Mal honorieren, auch für diesen Tag. Also hat sehr konstant gespielt an diesem Tag, alles zwischen 92 und 103, gewinnt ein Decider gegen Vatimena in Runde 3, gewinnt ein Decider gegen Ted Evans im Viertelfinale nach 4-1 Rückstand, gewinnt einen Decider gegen Luke Littler im Halbfinale. Littler, der verpasst das Bullseye dann im Entscheidungsleck, aber es ist eben auch die dritte Finalniederlage in diesem Jahr beim Players Championship Turnier gewesen.
Ja, und es sollten noch welche Folgen, dazu kommen wir gleich, aber erstmal um das abzurunden, Niemann gegen Bunting, finde ich, ist schon ein sehr, sehr würdiges, auch kein überraschendes Finale. Also Stephen Bunting generell hat auch in diesem Jahr wirklich sehr konstant gespielt über weite Strecken und Wessel Niemann ja, wie du schon sagst, mit dieser tollen Entwicklung nach dieser Zeit, wo er auch gesperrt war, wo er dann geläutert zurückgekommen ist, also das ist schon so ein Pro-Tour-Finale, wie es auch im Buche steht, zwischen einem Spieler, der schon arrivierter ist, jetzt aber nicht zu den Top 5 oder so gehört und einem Spieler, der wirklich in diesem Jahr Riesenschritte nach vorne gemacht hat. Ich bin gespannt und kann mir gut vorstellen, dass das auch so ein Spiel ist, was wir irgendwann mal in nicht allzu ferner Zukunft in einem WM-Achtel- oder Viertelfinale sehen werden.
Es ist ja eben auch häufig auf der Pro Tour so, dass wir dort eben nicht die ganz großen Namen immer in den Finals sehen. Also es ist eben nicht immer Humphreys, immer Van Gerven, immer Price und so weiter. Aber es erinnert so ein bisschen so mit Niemann jetzt, so mit diesen Spielern wie so damals ein Ian White oder ein Damon Hatter, bevor er den Sprung in die Weltspitze oder erweiterte Weltspitze geschafft hat, der auf der Pro Tour schon richtig, richtig gut abgeliefert hat. Und ich sag mal so, vielleicht ist Damon Hatter ein ganz gutes Beispiel für den Weg, den ein Wessel Niemann auch potenziell nehmen kann.
Sprechen wir dann jetzt über die Deutschen bei diesen Turnieren. Es waren am Ende 7 an der Zahl. Es haben ausgelassen Pascal Rupprecht und Paul Krone erneut eben nicht die Reise angetreten nach England, aber auch Martin Schindler war nicht am Start und da hatten wir dann einen Nachrücker, der jetzt schon sehr häufig Nachrücker war mit René Adams und ein ganz neues Gesicht. Hat er sich aber auch verdient mit guten Leistungen bei den Challenge Tour Events und zwar Dominik Grüllich. Der durfte zumindest am Dienstag und Donnerstag nachrücken und dann dementsprechend auch sein Debüt bei den ganz großen Jungs, wenn man jetzt mal die UK Open-Teilnahme in diesem Jahr rausrechnet, feiern. Vielleicht erstmal deine Punkte vielleicht zur Nicht-Teilnahme von Martin Schindler würde mich interessieren. Wie stehst du dazu? Kannst du es verstehen oder eher unverständlich jetzt nach dem Sieg von Basel?
Ich kann es verstehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ich glaube, dass diese Entscheidung, die Turniere auszulassen, vielleicht schon ein bisschen früher gefallen ist aus Martins Sicht als jetzt direkt nach diesem Turniersieg. Aber wissen tue ich es nicht. Also grundsätzlich, ich finde es natürlich immer ein bisschen schade, Turniere auszulassen, weil halt all diese Turniere immer für sich nochmal eine Chance bieten, ja, da nochmal einen Run zu starten, nochmal einen Titel zu holen, wie auch immer. Aber ich kann es schon verstehen. Also wenn wir uns den Turnierkalender anschauen, der ist so unfassbar pickepacke voll. Und das gilt eben auch für Martin Schindler jetzt. Also du hast wirklich European Tour Players Championship, European Tour Players Championship und so weiter. Martin, der ja auch da ansonsten immer alles mitgenommen hat. Und ich kann es schon verstehen, dass er sagt, okay, jetzt möchte ich hier nochmal so ein bisschen durchatmen, um mich vielleicht dann auch mental vorzubereiten auf den Grand Prix. Also gar nicht in dem Sinne, wie ich stimme mich unbedingt darauf ein, sondern ich lasse einfach im Kopf auch mal ein bisschen abschalten zu, dass ich da nicht ermüdet und ermattet ankomme und vielleicht ist das einfach die bessere Entscheidung auch von ihm gewesen. Das werden wir sehen. Aber bei ihm ist es ja so, dass es in der Pro Tour Order of Merit oder jetzt auch so hinsichtlich der Players Championship Finals nicht unbedingt jetzt so komplett an der Grenze ist, dass er da unbedingt das jetzt hätte spielen müssen. Also das ist schon okay.
Ja, also PC Finals, da sieht es jetzt nicht so gut aus. Er wird die erreichen, aber er hat da jetzt keine hohe Ranglistenposition. Wobei da meine Theorie auch ist, die PC Finals werden immer mehr zu den UK Open. Wenn man da jetzt mal so die Rangliste zu Rate zieht, dann wird es in der ersten Runde wirklich sehr, sehr kuriose Partien geben, die dann so ein bisschen an die offene Auslosung der UK Open ab der Runde der letzten 64 erinnern werden. Und das wird sich auch in den nächsten Jahren eher noch verstärken. Wir werden ja im nächsten Jahr sogar 4 Turniere noch mal mehr haben, also 34 Players Championships. Dementsprechend, man sieht es ja auch in diesem Jahr schon, wie viele der großen Namen auch auslassen. Und nach dem Sieg von Basel finde ich es umso verständlicher, weil er natürlich dann jetzt auch mit dem Gefühl des Sieges, mit dem Gefühl des Champions dann eben zum World Grand Prix anreist und dort gegen Dolan antreten wird.
Ich sag mal, die Sache ist halt folgendes: Martin Schindler ist jetzt auch nach diesen 3 ausgelassenen Turnieren dort die Nummer 44, hat 6.500 Pfund Vorsprung auf den Cut-Off für die Qualifikation. Das wird er schaffen und ich glaube, dass Martin das relativ egal ist, ob er jetzt als Nummer 35, 44 oder 55 da reingeht. Also wenn man sich das halt auch mal anschaut, Nathan Aspinall aktuell auf Position 64, Gervin Price auf der 47, 3 Plätze hinter Martin Schindler. Also da kannst du halt dann auch wen auch immer in der Auslosung erwischen. Dafür hast du vorne auf Position 13 Cameron Menzies oder so um den Dreh, Alan Suter auf der Position 20. Das wären ja eventuell potenzielle Lose, die Martin bekommen könnte, je nachdem, was sich da noch verschiebt. Und ich glaube, dass er deswegen sagt, also ja, ist eigentlich irrelevant, mit was ich da reingehe.
Ja, das meine ich ja. Also letztendlich wird keiner der guten, der Top-Spieler überhaupt noch die PC Finals auf einer gewissen Setzposition erreichen wollen. Das ist völlig egal. Das nehmen die dann so, wie es kommt. Es geht nur darum, dass man unter den Top 64 steht. Und da hat natürlich dann ein Deutscher, der sehr weit vorne in der Rangliste unter den Top 32 der Main Order of Merit steht, ein Problem. Und das wäre dann jetzt auch die Verbindung, um über Ricardo Pietrzko zu sprechen.
Eine letzte Sache noch reingeworfen. Also jetzt zum Beispiel aktuell, nur weil wir sprechen, Setzlustenposition 1 gegen 64 oder so, hätten wir in der ersten Runde die Partie Chris Dobie gegen Nathan Aspinall. Also das könnte auch genauso gut irgendwie ein Halbfinale bei den Players Championship Finals sein und keiner würde irgendwas sagen. Aber lassen wir dieses Gedankenkonstrukt weg. Lass uns sprechen über die deutschen Ergebnisse bei diesem Turnier. Wir fangen an mit Ricardo Pietrzko. Der war der beste Deutsche, stand in Runde 3 nach Siegen über Owen Roloffs und Jeffrey Deswaan. Geht er dann raus gegen Mike Dedeker, aber es war trotzdem mal wieder auch bei den Players Championship Turnieren zumindest eine ordentliche Leistung von Ricardo.
Ja, zumal der Schnitt ganz gut war. Also er spielt jetzt über die 3 Partien hinweg so untere 90 Punkte. Und das ist ja dann wirklich deutlich besser als zuletzt, als er dann ja auch die Probleme hatte, allen voran da mit seinem Handgelenk. Aber das ist dann zumindest auch mal wieder etwas, was sich sehen lassen kann. Also du kommst da zumindest in die dritte Runde, das ist dann schon ganz passabel. Und wenn er das jetzt noch 4-mal schafft, dann könnte es auch über diesen Weg, über den Weg der Konstanz noch in die PC-Finals reinreichen. Sprechen wir jetzt über einen, der noch um die WM-Teilnahme spielt. Und das ist erstmal ein gutes Zeichen, dass wir das jetzt auch nach dieser Woche sagen können. Denn er hat mit Nachdruck gezeigt, dass da noch was gehen kann. Und zwar Lukas Wenig. An diesem Tag reicht es für Runde 2, er gewinnt gegen Ryan Meikle zu 0 und geht dann raus gegen Rian van Veen mit 5-6, also da war sogar mehr drin, denn van Veen hat was angeboten, deswegen ja, wird er eher dann nicht zufrieden sein, ansonsten aber mit 2 guten, passablen Partien. Gabriel Clemens, der verliert gegen Darren Beveridge in Runde 1, Florian Hempel, der verliert gegen Jimmy van Ski, ein Non-Tourcard-Holder mit 5-6. Und zeigt da, dass er wirklich aktuell in den entscheidenden Momenten nicht so richtig das Glück dann auch auf seiner Seite hat, weil hier kann man ihm jetzt wenig vorwerfen. In diesem Decider spielt nämlich Van Ski 10-Data.
10-Data machst du als Gegner dann meistens auch relativ wenig. Da muss man dann auch einfach sagen, stark gemacht. Also ja, da kann man seinen Hut nur ziehen. Aber Florian Hempel hat dieses Spiel sicherlich nicht nur im Decider verloren. Also da muss, wenn wahrscheinlich auch vorher schon was kommen. Und es gab dann ja auch noch so eine kuriose Szene, wo Florian Hempel im Decider den letzten Dart einfach weggeworfen hat, der dann irgendwie, weiß ich nicht, 15 Zentimeter über die Scheibe in den Surround gegangen ist oder sowas. Hat mit dem Ausgang der Partie jetzt absolut nichts mehr zu tun gehabt, aber trotzdem etwas, was man auf dem Profi-Circuit eher selten sieht. Also das siehst du eher, weiß ich nicht, hier in, weiß ich nicht, irgendeiner Kreisliga nach dem dritten Bier bei irgendeinem Ligaspieltag.
Ja, und sollte man natürlich jetzt auch nicht zu häufig machen, das sehen die Offiziellen jetzt auch nicht allzu gerne, aber gut, wer will es ihm verdenken, ich denke, Florian Heppel ist generell ein Spieler, der dann auch seine Emotionen zeigt und so auch in dem Fall und er spielt eben um die WM-Teilnahme und merkt jetzt gerade, dass es nach den letzten Wochen und nach vielen knappen und auch unglücklichen Niederlagen immer knapper wird. Von knapp kann man bei Daniel Klose längst nicht mehr reden, also das sind mittlerweile viel zu viele Erstrunden-Niederlagen, in dem Fall war es auch eine bittere Niederlage, denn auch er verliert mit 5:6 und zwar gegen niemand geringeren als Joe Cullen. Tim Wolters, über ihn müssen wir auch reden, denn der hatte Dimitri Vandenberg durchaus am Rande einer Niederlage, also kann da auch mit 5:4 in Führung gehen. Es ist dann Vandenberg, der dieses 9. Leck gewinnt und damit auf die Siegerstraße kommt und dann gewinnt er am Ende mit 6:4, der Belgier gegen Tim Wolters. Ja, ein bitteres Ausscheiden für den Mann, der ja so viele Spiele verliert, aber es sollte ja dann noch besser werden im Verlauf der Woche.
Verloren haben auch in der ersten Runde René Adams und Dominik Grüllich und zwar gegen Dom Taylor und gegen Matthew Dennett. Bei Grüllich war es definitiv sehr ärgerlich, hat 5:3 geführt gehabt, verliert am Ende noch mit 5:6. Aber ich denke mal trotzdem, für ihn stand einfach an diesem Tag im Vordergrund, dass er sein Proto-Debüt gefeiert hat. Und ich denke mal, ja, egal mit was für einer Leistung oder Ergebnis das jetzt war, das ist einfach eine Erfahrung, die er als, ja, jetzt gemacht und positiv abstempeln kann. Lass uns noch kurz schauen auf die weiteren deutschsprachigen. Menzo Suljovic, der hat es bis in Runde 3 geschafft, wird dort von Ross Smith zertrümmert. Menzo mit einem 65er Average sieht man auch nicht so häufig, hatte zuvor eigentlich ganz okay oder normal gespielt. Dann der enorme Leistungsabfall, Roby John Rodriguez, der geht in Runde 2 raus gegen Dimitri Vandenberg und Stefan Belmont, der hat in Runde 1 verloren gegen Kevin Dutz.
Ja, und bei Menzo muss man sagen, da zählt dann das Ergebnis, da zählt das Preisgeld für Runde 3 und da ist es besser, dann einmal so richtig auf die Nase zu fallen, als jetzt irgendwie in Runde 1 knapp mit einem 90er 5:6 zu verlieren. Also Menzo Suljovic mit einer Riesenchance dann auch die WM tatsächlich zu erreichen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Sprechen wir noch über positive Leistungen und auch Überraschungen. Bei den Überraschungen ist zu nennen Ted Evans, der hat ja die Tourkarte verloren, durfte jetzt aber nachrücken, weil es so viele Absagen gab und darf aber auch nur dieses eine Turnier spielen an diesem Dienstag und überzeugt komplett, schlägt zunächst Michael Smith und ist dann tatsächlich bis in die Runde der letzten 8 eingezogen und unter den Viertelfinalisten hatten wir dann auch einen Dom Taylor, einen Martin Drach, der weit gekommen ist, also ein paar überraschende Namen dann wirklich auch weit im Turnier dabei gewesen. Keine Überraschung, aber mit unfassbar starken Leistungen ins Halbfinale gekommen ist Gary Anderson, Averages von 104, 106, 111, 114 und 108 und dann allerdings eine deutlich schwächere Leistung gegen Neimann, da ist er dann ziemlich übel für seine Verhältnisse abgefallen, aber das war ein überragendes Turnier, inklusive eines neuen Datas gegen Jamie Hughes und einem klaren Sieg im Viertelfinale gegen Luke Humphreys.
Ja, das ist Wahnsinn. Also du hast das jetzt eben so schnell vorgelesen, weil es sich eben auch so schnell liest. Aber wenn man sich das mal jedes Spiel einzeln überlegt, 104, 106, 111, 114, 108, das ist halt wirklich absoluter Wahnsinn, was Gary Anderson hier gezeigt hat. Also absolute Masterclass. Die anderen Top-Spieler, die wir noch nennen müssen, die bei diesem Turnier nicht mit dabei waren, zum Beispiel Michael van Gerwen, Gervin Price, Peter Wright, James Wade, allesamt abgesagt, waren bei diesem Turnier nicht mit dabei. Und wen wir noch nennen müssen als Enttäuschungen bei diesem Turnier, Michael Smith in Runde 1 raus gegen Ted Evans, Nathan Aspinall, der verliert in Runde 2 gegen José de Sousa und Rob Cross, der schafft es zwar ins Achtelfinale, verliert dann allerdings dort gegen Christoph Ratajski.
Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in den nächsten Tag, in den Mittwoch. Dominik Grüllich hatte da frei, weil es da dann wieder ein paar Spieler gab, die dann eben dann doch am Mittwoch dabei waren. Deswegen ganz kuriose Woche für Dominik Grüllich, der am Dienstag und Donnerstag spielen durfte und sich mittwochs dann die wunderschöne englische Stadt Wigan anschauen konnte. Sprechen wir über den Mittwoch zunächst auch hier über das Finale natürlich mit Stephen Bunting, der allerdings hier noch weiter weg war vom Turniersieg im Finale gegen Chris Doby mit 8:3 klar verloren. Es stand 3:3 danach, wird Bunting aber schwächer und Doby gewinnt 5 Lecks ohne wirklich zu glänzen. In vielen Lecks hatte Bunting dann auch Probleme auf die Doppel, hatte am Ende nur 25%. Doby stand bei 47-48, also deutlich besser und gewinnt es dann eben über diese deutlich bessere Checkout-Quote, denn First Nine Average und so, da waren sie beide relativ ähnlich unterwegs. Es war also die zweite Finalpleite in Folge. Für Doby war es bereits der dritte Pro-Tour-Titel in diesem Jahr und der fünfte insgesamt. Also das fällt manchmal so ein bisschen hinten rüber, aber Chris Doby spielt auch ein überragendes Jahr.
Ja, Chris Doby, ja, auch eben habe ich so zwischen den Zeilen gesagt, nicht umsonst die Nummer 1 der Players Championship Order of Merit aktuell. Also Chris Doby wirklich da sehr, sehr gut unterwegs. Und das war auch an diesem Tag der Fall, also unfassbar konstant mit Averages zwischen 98 und 107. Beginnt den Tag gegen Nathan Rafferty, gewinnt dort 6-4. Dann folgen Siege über Willie O'Connor und über Gabriel Clemens. Im Achtelfinale siegt er dann im Decider gegen Jeffrey de Graaf. Alle Legs, die gehen mit dem Anwurf durch, also kein einziges Break. Im Viertelfinale schlägt er The Nuke Luke Littler mit 6-5. Doby, der führt 5-2, muss im Decider dann aber bei Anwurf 150 Punkte checken zum Match, als Littler schon wirklich sehr, sehr weit unten steht. Chris Doby, der gewinnt dann im Halbfinale mit 7-1 gegen Daryl Gurney und dann das angesprochene Finale, der 8-3-Sieg über Stephen Bunting.
Ja, und bei Bunting müssen wir erneut feststellen, wie am Vortag wieder super konstant unterwegs gewesen. Diesmal sogar auf einem noch etwas besseren Niveau, wenn wir jetzt mal das Finale ausklammern, beziehungsweise das Finalergebnis. Es war ja dann auch im Endspiel noch ein 96er Average, aber er hat alles zwischen 94 und 101 gespielt, also sehr schmale, sehr starke Range auf einem irre guten Niveau. Im Achtelfinale ein Sieg über den starken Mike de Decker, dann im Viertelfinale und Halbfinale gegen Connor Scott und Andrew Gilding gewonnen, und Andrew Gilding vielleicht auch so ein Name, den wir gleich nochmal erwähnen werden, aber lass uns zunächst jetzt sprechen über die Deutschen.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson Boxing Match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Bei den Deutschen beginnen wir mit Lukas Wenig. Der hat nämlich das beste Ergebnis eingefahren. Ein Achtelfinale mit Siegen über Gerd Nentjes, über Rob Cross und Thibaut Tricol geht er dann gegen Connor Scott raus. Connor Scott, der dort im Achtelfinale wirklich stark spielt. Hervorzuheben wahrscheinlich der Sieg im Decider über Rob Cross in Runde 2. Das war definitiv nicht verkehrt. Lukas Wenig generell einfach auch hier ja wieder mit einem guten Tag, wo er dann punktuell eben doch wieder das zeigt, was man von ihm vielleicht auch vor dem Tourkartengewinn erwartet hat.
Ja, überragend im Achtelfinale gestanden, soweit war er noch nicht. Also das ist natürlich dann sehr, sehr wichtig gewesen auf dem Weg zur WM und da kann echt noch was gehen. Also mit dieser Woche hat er sich da in eine Ausgangslage gebracht, in der es sich überhaupt noch lohnt, darüber nachzudenken. Und das wäre dann natürlich auch gleichbedeutend damit, dass ein Michael Hurz auch noch nachrücken würde in das Starterfeld für die PDC Europe Super League in diesem Jahr. Sprechen wir über die weiteren Deutschen. Gabriel Clemens in Runde 3 gestanden nach Siegen über Goffin und Bolton, verliert dann gegen Chris Dobie, hat er so ein paar Checkchancen ausgelassen, da war auch ein bisschen mehr drin als ein klares 2-6, aber gut, er verliert jetzt in dem Fall gegen den Tagessieger. Ricardo Pietrzko in Runde 2 ausgeschieden gegen Darren Beveridge, also Beveridge erneut einer, der die Deutschen schlägt. Daniel Klose, für ihn hat es auch mal wieder mit einem Zweitrundeneinzug zumindest gelangt. Er schlägt Roby John Rodriguez und verliert dann im Stream gegen Ryan Joyce. Tim Wolters gewinnt gegen Ross Smith in Runde 1. Das ist ein riesiger Sieg. Insgesamt auch erst der dritte Sieg auf der Pro Tour, also außerhalb der UK Open, wo er ja richtig stark war und sogar Johnny Clayton am Rande einer Niederlage hatte. War das jetzt ja so der größte Sieg von Tim Wolters? Danach ist es dann gegen Mervyn King das bittere Aus mit 5-6. Also da hat er zwei Legs wirklich sehr leichtfertig vergeben. Einmal, glaube ich, reichten King 24 Darts oder so. Also auch da war der Sieg möglich und das war die beste Woche, die beste Pro-Tour-Woche von Tim Wolters in seiner Laufbahn.
Nicht ganz so gut lief es an diesem Tag für Florian Hempel und René Adams. Florian Hempel, der ging im Decider wieder einmal raus gegen Willie O'Connor. Das war die vierte Erstrundenniederlage in Folge für Florian Hempel. Auch nur 85 Punkte im Schnitt gespielt. René Adams, der ging raus mit 3-6 gegen Jamie Hughes. Ja, wahrscheinlich auch nicht das, was er sich erhofft hat. Also als Nachrücker musst du dich immer so ein bisschen einfinden hier und da. Aber Jamie Hughes dann definitiv das Kaliber, was sich, glaube ich, viele Nachrücker zutrauen, auch dann zu schlagen.
Dann gehen wir auch noch die Österreicher durch. Roby hatten wir bereits erwähnt, gegen Klose ausgeschieden. Suljovic auch diesmal in Runde 1 gegen Cameron Menzies verloren. Stefan Belmont sollten wir auch noch erwähnen als den Schweizer Vertreter, verliert erneut in Runde 1 gegen Robby Knops. Also aktuell erlebt er eine etwas schwierige Phase, hatte ja auch die Qualifikation für Basel verpasst und aktuell einfach nicht in der Topform. Das zeigt dann eben auch ein Ausscheiden gegen Robby Knops. Das ist eigentlich ein Spieler, den er eigentlich in der Tasche haben sollte.
Ein starkes Turnier war es von Daryl Gurney, der Michael Smith und Dirk van Dijvenbode wie auch auf der European Tour in Decidern bezwungen hat und erst im Halbfinale ausgeschieden ist. Der zweite Halbfinalist, Andrew Gilding, aktuell auch eigentlich in einer richtig guten Form, trotz des verpassten World Grand Prix. Anderson und Chisnell hat er rausgeworfen, das war definitiv nicht verkehrt. Und Darren Beveridge, das ist schon angesprochen, der spielt derzeit die Dart seines Lebens, also mit richtig guten Leistungen ging er hier ins Achtelfinale, dort gegen Littler raus und an diesen ersten zwei Tagen definitiv auf der Suche nach deutschen Scalps.
Ja, und wer auch aktuell sehr, sehr gute Darts spielt, jetzt sicherlich nicht die Darts seines Lebens, denn die hatte er beim World Cup 2023 geworfen, und zwar Benjamin Reuss, der Däne, erneut im Decider gegen einen WM-Finalisten verloren, nachdem er zuletzt gegen Humphreys wirklich über die volle Distanz ging und dort, glaube ich, auch ein Matchstart hatte, diesmal gegen Luke Littler mit 5-6 raus. Aber er hatte in Runde 1, also das war ein Drittrundenspiel, meine ich, er hatte in Runde 1 mit dem ersten 100-Plus-Average eines Dänen jemals auch so ein bisschen Darts-Geschichte geschrieben. Gewinnt er gegen Alan Suter im Decider und spielt eben knapp über 100. Also Benjamin Reuss hat viel Talent. Jetzt muss es natürlich irgendwie um die Konstanz gehen, aber da ist doch vielleicht einiges möglich, dann auch im zweiten Tourkartenjahr. Gary Anderson, der spielt schon sein x-tes Tourkartenjahr und hat einmal mehr überzeugt, nämlich gegen Joe Cullen. Spielt er eine 112, das habe ich auch im Stream gesehen, da war auch sogar noch ein bisschen mehr möglich. Ein, zwei Mal hat er ein paar Checkdarts liegen gelassen und Joe Cullen, der hatte danach auch so ein bisschen das ausgestrahlt, was viele Gegner ausstrahlen, wenn sie gegen solche Monster-Averages rausgehen, so nach dem Motto, ja, was soll ich machen, ich lache jetzt einfach mal mit dir, ne? Also das ist ja wirklich irre, was Gary Anderson auf der Pro Tour zeigt. Danach allerdings, das war auch irre, ist er gegen Andrew Gilding vollkommen eingebrochen. Also da hat er dann gar nicht mehr an das anknüpfen können, hat die Triple überhaupt nicht mehr so gut gefunden.
Ja, vielleicht ist er da ein bisschen nervös geworden, dass er dann gegen den Goat spielen durfte auf der Pro Tour.
Der strahlt was anderes nochmal aus, ne? Der hat die Aura schlechthin.
Ja, genau. Andrew Gilding, der Mann mit plus 1000 Aura. Ryan Joyce, den müssen wir ebenfalls nennen. Der hat nämlich auch 112 Punkte gegen Damon Hatter gespielt. Kam so ein bisschen aus dem Kalten. Also ich sag mal so, bei Gary Anderson, da wundert dich ja gefühlt gar nichts mehr. Bei Ryan Joyce, also 110 plus, habe ich jetzt nicht unbedingt hier kommen sehen, aber es ist einfach krass, wie viele Spieler mittlerweile in der Lage sind, solche Monster-Averages zu spielen. Werden wir auch gleich beim dritten Tag noch drauf zu sprechen kommen. Lass uns dann noch einmal schauen auf die vielleicht Enttäuschungen bei diesem Turnier. Wessel Naiman, der konnte seinen guten Vortag nicht bestätigen, ging in Runde 1 raus gegen Jimmy van Ski. Humphries auch in Runde 1 raus gegen Jeffrey de Graaf. Und Espinel, der verliert gegen Dom Taylor in Runde 1 trotz eines 102er Averages.
Ja, und das ist auch die Pro-Tour in 2024, einfach mal eine 102 spielen und gegen Dom Taylor rausgehen in der ersten Runde. Für Nathan Espinel natürlich, deshalb natürlich nicht ganz unwichtig, weil er eben um die Teilnahme an den PC Finals noch ein bisschen zittern muss, aber das werden wir natürlich jetzt auch mit dem Donnerstag noch so ein bisschen abrunden, das ganze Race, und wir werden da jetzt aber natürlich einmal mehr zunächst über Stephen Bunting unter anderem sprechen müssen, denn Stephen Bunting dann eben mit dem dritten Finale in Folge, mit der dritten Finalniederlage in Folge. Einmal war es ja durchaus klar gegen Doby. Am Dienstag war mehr drin und diesmal, da kann er es absolut gewinnen, da muss er es vielleicht auch gewinnen gegen Luke Humphries, denn er bekommt dieses Spiel in den Decider. Es war ausgeglichen bis zum 4:3 für Bunting. Dann zieht Humphries allerdings leicht weg. Dann allerdings gewinnt Bunting 3 Legs in Folge und er braucht dann, nachdem Humphries sein eigenes Leg zum 7:7 durchbringt, eigentlich nur in Anführungsstrichen ein Decider in 12 Darts, aber den hat er da nicht auspacken können. Ein paar Treble-less Visits dabei, eins glaube ich direkt am Anfang, und Luke Humphries hat direkt dann gezeigt, was ein Weltmeister dann auch kann. In den richtigen Momenten die absoluten Top-Darts auspacken.
Ja, eigentlich dachte man, das Momentum läge bei Bunting, also lag 6-4 hinten, spielt dann diese 3 Legs in Folge von dir angesprochenen 14, 11 und 15 Darts. Die 11 Darts waren ein Break, also führt dann 7-6, hat eigentlich eine richtig, richtig gute Phase und dann, ja, hat Humphries halt gezeigt, warum er die Nummer 1 der Welt ist, spielt halt im Decider bei Anwurf Bunting 12 Darts, das ist unfassbar stark, damit konnte Bunting eben nicht mitgehen in diesem Moment, aber ja, so am Ende muss man es sagen, ist es traurig und schade für Stephen Bunting, auch wenn es natürlich insgesamt positiv war, aber man hätte ihm hier natürlich zumindest einen Titel gegönnt. Aber Luke Humphries hat dieses Finale dann eben gerade hinten raus auch eben verdient gewonnen, widmet dann im Nachhinein den Titel seinem Vater, der genau an dem Tag 60 Jahre alt geworden ist. Und Humphries sagt aber danach auch, dass Bunting die letzten Tage immer leicht am Kränkeln gewesen sei, was dann dessen Leistung eigentlich noch viel krasser macht, wenn man bedenkt, dass Stephen Bunting nicht unbedingt 100% fit war. Aber wenn wir uns ein paar Monate zurückerinnern an seinen Masters-Sieg, hat er ja auch gesagt, dass er da nicht 100% fit war. Und da mit seiner, was hat er da gesagt, irgendwie eine Lungenentzündung oder was, das war irgendwie sowas in die Richtung, hat er ja hier im Podcast gesagt. Also ja, vielleicht ist Stephen Bunting derjenige, der am besten spielt, wenn er krank ist.
Ja, mal schauen, ob sich das so leicht noch weiter halten lässt ein paar Tage, denn beim World Grand Prix wird es ja direkt die Chance zur Revanche geben in Runde 1. Stephen Bunting gegen Luke Humphries vielleicht immer noch leicht am Kränkeln, sollte aber natürlich auch nicht schlimmer werden, weil das wäre dann natürlich fatal in diesem Erstrundenmatch gegen den amtierenden Weltmeister und gegen den Sieger von Players Championship Event Nummer 26. Und über seinen Weg werden wir jetzt auch nochmal ein bisschen detaillierter reden müssen, denn der hat es durchaus in sich. Also er muss viermal inklusive des Endspiels in einen Decider und zwar in Runde 2 gegen Callum Goffin, in dem Viertelfinale gegen Dave Chisnell und im Halbfinale gegen Luke Woodhouse. Interessant aber, er musste nicht einen Matchstart abwehren. Also das gibt's auch selten, solche Verläufe. Gerade ab dem Viertelfinale hat er wirklich die maximale Anzahl an Legs gespielt. Und damit Dave Chisnell natürlich auch so einen der Proto-Spieler des Jahres rausgenommen. Nach 2-4 Rückstand hat er da die besten Darts ausgepackt. Und das macht ihn auch aktuell irgendwie aus. Er spielt dann wirklich in den entscheidenden Momenten wirklich das Weltmeisterniveau, nimmt sich aber auch zwischendurch immer mal ein paar Auszeiten. Siehe natürlich auch Vortag und das Erstrundenaus gegen de Graaf.
Ja, aber er schafft es dann, wie du es gesagt hast, das Weltmeisterniveau wirklich punktuell dann zu spielen, wenn es wichtig ist und wenn er es muss. Also wie hier gegen Callum Goffin, liegt 5-4 hinten, spielt dann 11 und 14 Darts. Liegt gegen Dave Chisnell 2-4 hinten, gewinnt dann seine Legs in 13, 12, 15, 14. Also das ist wirklich unfassbar stark, dass Luke Humphries es eben immer so schafft, on point, wenn es dann sein muss, gefühlt alles in der vierten oder fünften Runde zu spielen. Also das ist irgendwie Wahnsinn, dass er das so on point jedes Mal wieder hinbekommt und dann eben diese ganzen engen Momente hier übersteht, die aber nie so eng waren, dass er einen Matchstart gegen sich gehabt hat. Also er hat sich da jedes Mal noch selber weiter rausgezogen. Das ist schon beeindruckend.
Stephen Bunting, das war auch beeindruckend, hat sich rausgezogen bei 6:6 im Halbfinale gegen Raymond van Barneveld. Barney nämlich steht auf 36 Punkten Rest und Bunting nimmt dann die 104 Punkte raus. Ansonsten hätten wir nämlich das dritte, also das Finaltriple von Bunting gar nicht mehr erlebt. Dann wäre van Barneveld auch nicht unverdient im Finale gestanden. Das Finale dann letztendlich ja mit diesem 7:8 aus Sicht von Stephen Bunting. Ich frage mich, ob das fast bitterer ist, als wenn er im Halbfinale rausgegangen wäre, weil jetzt wirklich drei Finals zu spielen und keines zu gewinnen, also ich meine, es war eine überragende Woche von ihm. Bunting spielt 20 von 21 Spiele mit 90 plus und das eine, was er spielt mit 89, war glaube ich gegen Belmont am Donnerstag und das war ja quasi auch in der Range. Also er spielt super stark, konstant auf einem hohen Niveau, aber holt keinen Titel. Also irgendwie für den Kopf ist das auch gar nicht mal so einfach, würde ich denken.
Kann gut sein, aber ich kann mir auch vorstellen, dass dieses dritte Finale, was er gegen Humphreys verliert, vielleicht gar nicht so schlecht ist hinsichtlich des Grand Prix. Also ich glaube, dass er gegen, das hört sich vielleicht kurios an, aber dass er gegen Luke Humphreys eine schwierigere Ausgangslage hätte, wenn er dieses Finale gewonnen hätte. Weil er dann die letzte Partie gewonnen hat und Luke Humphreys vielleicht noch etwas fokussierter, gewarnter ist, die direkte Revanche schaffen zu wollen, als wenn er das hier knapp verliert, eigentlich ein gutes Gefühl hatte und dann denkt, okay, dann hole ich ihn mir halt beim Grand Prix.
Ja, werden wir natürlich dann jetzt nur noch ein paar Tage abwarten müssen und ich bin sehr gespannt jetzt auf diese Partie, erst recht nach diesem Endspiel von Wigan. Sprechen wir jetzt über die Deutschen an diesem letzten Tag der Pro-Tour-Woche und zunächst müssen wir mal wieder über Lukas Wenig reden, denn auch hier war er der Beste, es hat nicht für den Einzug ins Achtelfinale gelangt, aber immerhin stand er wieder in Runde 3, geht dort raus gegen Radek Saganski, da war viel mehr drin, führt glaube ich 4:1, verliert am Ende 5:6 gegen den Polen, es müsste auch ein verpasster Match statt zumindest dabei gewesen sein für Lukas Wenig, der zuvor gegen Rian van Veen Revanche nehmen konnte für Runde 2 für die knappe Niederlage dort am Dienstag. Danach gewinnt er gegen Benjamin Reuß und gegen Saganski. Ja, der Sieg, der hätte ihm noch sehr gut getan, weil dann wäre wirklich die WM greifbar gewesen. So bräuchte es dann noch einen ähnlichen Lauf bei den letzten vier Turnieren auf der Pro Tour, um da noch was zu erreichen. Aber ja, so ganz zart kann man vielleicht auch von 7 Deutschen im Elipelli in diesem Jahr träumen.
Ja, schön wär's. Also ich glaube, keiner würde dazu Nein sagen und ich kenne auch niemanden, der es Lukas Wenig nicht gönnen würde. Also schauen wir mal, was da noch passieren wird. Dominik Grüllich, für den lief's an diesem Tag auch eigentlich wirklich nicht verkehrt, hat seinen ersten Proto-Sieg einfahren können mit einem 6:1-Sieg über Jelle Klaassen, verliert dann in Runde 2 mit 1:6 gegen Michael Smith, hat sich aber auch da gut präsentiert und verkauft. Ich glaube einfach hier, ja, eine Wahnsinnserfahrung, die er einfach mitnehmen konnte. Gabriel Clemens ebenfalls in Runde 2 nach einem Sieg über Andy Bartens mit einem 104er Schnitt, verliert dann gegen Connor Scott. Tim Wolters auch wieder in Runde 2 gestanden, nach einem 6:1-Sieg über Owen Bates, geht dann raus im Decider gegen Daryl Gurney, aber definitiv diese 3 Tage für Tim Wolters ein voller Erfolg.
So ist es. Ein voller Erfolg war es leider nicht für Florian Hempel, derjenige, auf den so die meisten deutschen Augen aktuell gerichtet sind, weil er eben da auch in den unteren Plätzen der bereinigten Pro Tour Order of Merit steht in Sachen WM-Quali. Und da tut's natürlich so eine Niederlage in Runde 2 gegen Robert Owen richtig weh. Erstmal wichtig, dass er René Adams geschlagen hat aus seiner Sicht im deutsch-deutschen Duell. Wichtige 1.000 Pfund nochmal aufgestockt. Jetzt steht er bei 24.000, aber es war mehr drin, es muss mehr drin sein. Er darf diese Partie gegen Owen nicht verlieren. Wahrscheinlich sind es 2 Matchstarts, die er verpasst hat. Owen reichen tatsächlich im Decider, zum Break, gegen den Anwurf von Florian Hempel, 20 Darts zum Sieg, das darf nie und nimmer passieren, gerade bei dieser Bedeutung der Partie. Und auch im zweiten Leg, da müssen wir nochmal reden, da checkt Robert Owen in 18 Darts das Leg, nachdem beide mit 6 Perfekten reingestartet sind und Flo Hempel auch hier massig Darts dann liegen gelassen hat. Das ist eine ganz bittere Niederlage, die jetzt nicht zu sehr in den Kopf rein darf, weil ansonsten wird das wirklich nochmal eng. Er braucht noch, ich sag mal, mindestens 2 Erstrundensiege für die WM-Quali. Hätte er Owen geschlagen, wäre das weniger gewesen. Also ja, er hat aktuell ein Decider-Problem.
Wer dafür sicher bei der WM mit dabei sein wird, ist Ricardo Pietrzko. Der hat in der ersten Runde mit 6:3 über Barry van Peer triumphieren können, unterliegt dann in Runde 2 mit 0:6 Roby John Rodriguez. Das auch irgendwie so ein bisschen ein komisches Spiel. Ricardo spielt den höheren Schnitt, unterliegt hier mit 0:6, kommt gar nicht aufs Scoreboard. Daniel Klose, der ist auch in Runde 1 rausgegangen mit 4:6 gegen Jamie Hughes. Und René Adams, schon angesprochen, unterlag Florian Hempel mit 3:6.
Bester Österreicher mit einem richtig starken Lauf war Roby John Rodriguez, im Achtelfinale gestanden mit einem Turnier-Average von 81, stehst du da sehr selten, aber muss auch mal sein, gewinnt gegen Christian Perez, gegen Ricardo und gegen Mike De Decker, der wiederum dann nach dem Sieg gegen Robert Owen verloren hat, also Roby, also ja, Owen im Achtelfinale, da riechst du vielleicht auch noch Lunte, dass es noch weitergeht. Aber ja, Achtelfinale auch schon ein Top-Ergebnis in der aktuellen Form von Roby John Rodriguez. Mensur, der gewinnt gegen Danny van Treib, verliert dann gegen Barney in Runde 2. Und Stefan Belmont hat immerhin ein Spiel dann in dieser Woche gewonnen, und zwar gegen Matt Campbell, geht dann gegen den Mann der Woche raus, gegen Stephen Bunting.
Definitiv positiv erwähnenswert sind Luke Woodhouse und Raymond van Barneveld. Die haben beide im Halbfinale gestanden, aber auch Christian Kist und Robert Owen im Viertelfinale müssen wir hier honorieren. Und dann gab es noch 2-3 wirklich richtig interessante Momente. Also einmal in der ersten Runde Dave Chisnell im Decider, 6:5 siegt er da gegen Christian Kist. Dann, wie gesagt, im Decider, Landman wirft 180, 140, 140, steht auf 41 Punkten Rest nach 9 Darts, kriegt aber keinen einzigen Dart mehr in dieser Partie, da Dave Chisnell 170 Punkte zum Match checkt, zum 12-Darter. Absoluter Wahnsinn. Also überleg dir das mal. Du spielst im Decider gegen die Darts 180, 140, 140 und kommst dann kein einziges Mal mehr dran. Richie Ethouse mit einer Wahnsinnsleistung in der ersten Runde, 6:0 Sieg über Graham Hall. Ethouse spielt 120,24 Punkte. Hall, der verliert mit 105,46 im Schnitt. Ethouse, der spielt 12, 10, 13, 14, 15, 11 Darts, checkt im ersten Leg die 170. Was war bitte mit Richie Ethouse los? Also 120 plus ist wirklich nochmal ein ganz anderes Level. Und Jermaine Vatimena, der hat in der zweiten Runde gegen Rob Grundy auch nochmal knapp 110 Punkte gespielt, 109,98. Also das hier nochmal so drei Sachen, die wir definitiv honorieren müssen.
Ethouse und Hall haben eines der besten Proto-Spiele ever absolviert. Und wie du mit 105:0 gegen Richie Ethouse rausgehen kannst, ist natürlich auch unerklärlich. Aber es zeigt sich dann eben beim Blick auf diese unfassbaren Legs von Richie Ethouse. Ja, hat unfassbar Spaß gemacht. Genauso wie natürlich dieser wahnsinnige 170er-Moment von Dave Chisnell gegen Christian Kist. Sprechen wir dann jetzt über Spieler, die vielleicht nicht so viel Spaß gemacht haben. Da gibt es jetzt gar nicht so viele große negative Überraschungen zu nennen, aber einen müssen wir mal wieder nennen. Es war Dimitri Vandenberg, der wirklich wieder schwach spielt, auch jetzt insgesamt in der Woche nicht gut unterwegs war. Eigentlich hätte er schon es verdient gehabt, gegen Tim Wolters auszuscheiden. Am Dienstag jetzt allerdings das Ausscheiden in Runde 1 gegen Ian White. Das sind jetzt, glaube ich, über 20 Erstrunden-Niederlagen auf der Pro Tour in diesem Jahr. Und von Woche zu Woche, von Monat zu Monat wird dieser Triumph bei den UK Open immer unerklärlicher. Ich weiß noch, dass du damals sogar ja auf ihn gewettet hast und damit ordentlich abräumen konntest. Das war mir schon unerklärlich, aber jetzt so im Nachhinein wird es ja immer wilder. Wahnsinn.
Ja, jetzt im Nachhinein traue ich Dimitri Vandenberg auch bei den weiteren Turnieren nicht mehr viel zu. Also irgendwie bei den UK Open hatte ich ein gutes Gefühl. Es hat mich dann ja auch nicht betrogen. Aber ja, irgendwie, es ist schon irgendwie ein Absurdum, die ja aktuelle Form von Dimitri Vandenberg in Kombination mit dem UK Open-Titel.
Dimitri Vandenberg ist ein gutes Stichwort, können wir jetzt auch überleiten. Wir machen jetzt den Haken hinter diese Proto-Woche und sprechen kurz mal über die Major Races, über den aktuellen Stand. Und wenn wir da uns die WM anschauen, Martin Schindler, der die Proto-Tour ausgelassen hat, steht aktuell im WM-Race mit Tendenz nach oben allerdings auf der 23, wäre damit jetzt aber mit dem aktuellen Line-Up sicherlich nicht ganz unfroh, denn er könnte in einer möglichen dritten Runde nach Weihnachten auf die 10 treffen, und das wäre aktuell Dimitri Vandenberg. Und der hat natürlich ein Problem mit deutschen Gegnern im Ellipelli, das wissen wir. Florian Hempel schickt Grüße. Gabriel Clemens, aktuell die 24 im WM-Race, würde treffen auf Gervin Price. Auch da gehen Grüße raus an ein legendäres Spiel. Und Ricardo Pietrezco, da hat sich nichts verändert und da wird sich vielleicht auch nicht so viel verändern. Das könnte ein Szenario sein, das wir dann auch im Ellipelli haben werden. Und zwar die 31 Pietrezco gegen die 2 Michael Smith. Also ich könnte mit allen Gegnern irgendwie leben, mit einer möglichen dritten Runde aus deutscher Sicht.
Ja, könnte ich leben, aber also ich würde eigentlich nur Martin vorne sehen, muss ich sagen.
Ja, es geht mir aber darum, dass du natürlich als 24 in einer dritten Runde potenziell immer Außenseiter bist. Da jetzt aber mit Price, mit der Vorgeschichte, mit dieser nicht überragenden Form, sehe ich zumindest ein Szenario, dass das ein cooles Spiel werden kann, was auch in Richtung Clemens gehen kann. Und bei Pietrezco als 31, also Luke Humphreys wäre, glaube ich, in diesem Jahr der deutlich schwierigere Gegner, als es letztes Jahr war, als er wirklich schlagbar war in der dritten Runde für Ricardo Pietrezco. Und Michael Smith als Nummer 2, ja, why not? Also der spielt jetzt auch kein überragendes Jahr, das meine ich nur. Und Schindler sehe ich auch sogar vorne, Stand jetzt. Aber da wird natürlich auch noch viel gespielt werden bis dahin. Und ich bin gespannt, wie viel tatsächlich dann in gut 6-7 Wochen, wenn dann das Race zu Ende ist nach den PC Finals, auch immer noch so bleiben wird.
Werfen wir nun einen Blick auf die Qualifikanten über die Pro Tour. Nach dieser Woche sollten Thibaut Tricol, Willie O'Connor und Ian White allesamt durch sein. Es sieht aktuell sehr gut aus für Ricky Evans, Manso Suljovic, Nick Kenny und Jim Williams. Gerade für Manso wäre die WM-Quali natürlich wichtig und da würden wir uns aus deutschsprachiger Sicht freuen. Zittern müssen Ryan Meikle, Florian Hempel, Robert Owen, James Harrell, Kim Heibrechts und Mike Kuivenhoven. Und aktuell knapp draußen aus dem Cutoff wären Andy Bartens, Chris Landman, Barry van Peer, Jeffrey Deswaan, Mickey Menzel und Lukas Wenig, auf den wir aus deutscher Sicht natürlich alle noch hoffen.
Ja, und vielleicht nochmal ganz kurz die belgische Brille aufgesetzt. Da hat sich natürlich jetzt eine Entwicklung abgezeichnet, dass Heibrechts stärker und stärker wird aktuell, jetzt eben drin ist im Feld und Bartens raus. Und gerade eine WM ohne Andy Bartens wäre schon eine Überraschung. Also das kann ich mir fast nicht vorstellen, weil der eigentlich zu viel spielerische Grundqualität hat als WDF-Champion und so, aber aktuell läuft es nicht so richtig und bei Heibrechts umso besser, dass es natürlich für ihn jetzt knapp Stand jetzt reichen würde, denn die Entwicklung da in den letzten Monaten und Jahren alles andere als positiv, aber in den letzten Wochen zumindest geht es da leicht bergauf. Robert Owen sollten wir noch erwähnen, der ist in Prag qualifiziert als einziger Spieler von denjenigen, die aktuell zittern müssen, also hat da natürlich die Chance, mit einem Erfolg auf der European Tour auch nochmal ein bisschen vorne wegzuziehen. Also da sieht es für den Waliser aktuell wirklich gut aus.
Dann jetzt nochmal der Blick auf die Players Championship Finals, was wir am Anfang schon einmal ganz kurz angesprochen haben. Stand jetzt Schindler die 44, mögliches Auftaktspiel gegen Michael van Gerven, die Nummer 21, Gabriel Clemens als 49, Auftaktpartie gegen Luke Humphreys, die Nummer 16 und Florian Hempel, die Nummer 56, Auftaktpartie möglicherweise gegen Danny Noppert, die Nummer 9. Gerade gegen Van Gerven und Humphreys auf den Positionen 16 und 21 könnte das potenziell ein bisschen einfacher sein aus deutscher Sicht.
Ja, ist genau das, was ich eben angedeutet habe, dass die PC Finals immer mehr zu den UK Open werden, also zumindest zu dem Teil der UK Open, die dann eben frei gelost werden ab der Runde der letzten 64 und dementsprechend, ja, also das wäre natürlich eine harte Auslosung, aber noch sind 4 Turniere zu gehen, die Abstände auch sehr, sehr gering, dementsprechend das kann sich komplett durcheinander wirken. Noch. Interessant natürlich vor allen Dingen die Personalien Cross und Aspinall, die jetzt sich ins Feld gespielt haben, aber immer noch zittern müssen aktuell. Aspinall, wie du auch schon erwähnt hast, als 64 würde er spielen gegen Doby und Cross die 62 aktuell. Ricardo Pietrezco, so ja vielleicht sogar der größte Name, der aktuell es nicht mal zu den PC Finals hinschaffen würde. Ihm fehlen Stand jetzt noch 3.500 Pfund zur Qualifikation bei nur noch 4 Turnieren. Ja, da ist noch einiges zu gehen und auch das schon mal ganz kurz angeteasert vor einer guten halben Stunde oder vor einer Dreiviertelstunde. Und zwar das World Matchplay Race hat ja längst begonnen und Stand jetzt hätten wir 3 Deutsche dabei. Natürlich noch sehr früh in diesem Jahr und zwar Martin Schindler, der wird eh damit planen können, genauso wie auch Wessel Naiman, die ja jetzt viel Preisgeld eingefahren haben durch die Siege in Basel respektive Wigan. Aber neben Martin auch Gabriel Clemens und Ricardo auch knapp aktuell im Feld. Auch ein Raymond van Barneveld wäre aktuell wieder drin. Also Stand jetzt eigentlich sogar schon die eher bekannten, eher arrivierten Namen, die man da so erwarten würde, schon wieder im Feld, obwohl das eben ganz früh ist im Verlauf des Races. Also durchaus interessant, dass sich da jetzt auch erstmal keine Überraschungen abzeichnen.
Dann lass uns jetzt noch einen Blick gen Zukunft werfen. Der World Grand Prix, der beginnt am Montag. Die Vorschaufolge ist, wie bereits erwähnt, bereits jetzt exklusiv auf Patreon zu hören. Dort gerne vorbeischauen. Ansonsten überall am Montag auf allen gängigen Plattformen for free. Wir haben die Asian Tour, die geht zu Ende. Wir haben 6 Turniere, die da jetzt noch in China gespielt werden. Die Neuseeland Tour, die endet ebenfalls. Und in Santiago de Chile wird auch gespielt. Die letzten beiden Turniere der Lateinamerika-Tour. Das ist das, was jetzt noch so ansteht und wir dann natürlich auch in den nächsten Folgen behandeln werden.
Ja, und das Ende der Lateinamerika-Tour, der CDLC-Tour, hat vielleicht so ein bisschen das Potenzial, zu dem zu werden, was am vergangenen Wochenende der afrikanische WM-Qualifier war, ne? Wo wir vielleicht da auch ja noch ein paar ganz unbekannte Namen sehen werden. Im Normalfall wird sich natürlich einer der beiden Spieler aus Guyana durchsetzen, aber auch das werden wir dann in der nächsten Woche analysieren, aber diese Woche steht natürlich dann ganz im Zeichen des World Grand Prix 2024. Es ist Major-Zeit und dementsprechend besondere Turniere erfordern besondere Maßnahmen. Nächste Folge für alle abrufbar am Montag, für alle, die uns bei Patreon supporten, aber bereits seit einigen Tagen dort zu hören. Ich freue mich sehr auf den Grand Prix, Montag geht's los.
Bis dahin, ciao.
Tschüss.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.